Also zuerst mal ganz, ganz herzliche Grüße von der Esther. Der hat es unendlich leid getan, dass er nicht mit konnte. Er hat sich sehr darauf gefreut und es ist nicht gegangen. Wenn man flach liegt, liegt man flach. Lässt aber herzlich grüßen und freut sich schon, wenn das denn möglich ist, dass ich nach diesem Mal nochmal wiederkommen darf, wenn ich jetzt nicht mich alles verballere mit dem, was ich gleich dann sagen werde, wenn sie beim nächsten Mal dann dabei sein kann. Uns geht es sonst eigentlich erstaunlich gut. Wir sind seit mehreren Monaten schon wieder ständig unterwegs. Klar, mit all den speziellen Herausforderungen und Anmeldungen, wenn man nach Spanien will, braucht man eine ganz besondere Anmeldung dafür. Und wenn man dann am Flughafen in Stuttgart steht und die sagen, wir lassen dich nicht ins Flugzeug, es sei denn, du hast diesen QR-Code und man vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und nicht gelesen hat, was da drin steht, dann wird einem schnell mal warm unter der Mütze. Aber solche Sachen sind alles so Nebensächlichkeiten, die dann damit auftauchen. Ich bin dankbar für all das, was in der europäischen Arbeit von WDL läuft. Es ist erstaunlich viel. Wir haben drei Länder gehabt, wo wir keine Freizeiten durchführen konnten, weil wir einfach keine Räume haben mieten können, weil die dann nicht mehr zur Verfügung standen aufgrund der Hygienekonzepte in den jeweiligen Ländern. Aber wo wir eigene Gelände hatten, konnten wir natürlich alles soweit vorbereiten. Nicht mit der Zahl, wie wir uns gewünscht haben. Die Anmeldungen waren viel größer, als was wir hätten aufnehmen können. Nicht nur in Deutschland, in anderen Ländern auch. Aber wir sind froh und dankbar, dass auch in diesem Sommer wieder weit über 1000 junge Leute sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Also wir sind geflasht und die jungen Leute waren unendlich dankbar, dass sie endlich mal raus konnten, wieder Action erleben konnten, aber dann auch für all das, was sie gehört haben. Ist ein bisschen mehr Tiefgang drin gewesen, hatten wir so den Eindruck in den Freizeiten in diesem Jahr. Ein bisschen mehr Dankbarkeit, als wie wir das vorher wahrgenommen haben, weil vorher war vieles selbstverständlich. Und jetzt mal haben die jungen Leute gemerkt, das ist doch nicht so selbstverständlich. Viele Eltern waren unendlich erleichtert, dass endlich mal ihre Kinder los waren. Klar, wenn man die dann zu Hause die ganze Zeit auf der Backe hat und, entschuldige diese etwas saloppen Formulierung, ich bin in der Jugendarbeit, dann dafür sorgen muss, dass die entsprechend ausgestattet sind, dass sie ihre Schulbesuche machen können. Und wenn man dann nicht ein Kind, sondern zwei oder drei oder vier oder sieben hat, dann braucht man auch dementsprechend mehrere elektronische Helferlein, damit die dann überhaupt am Unterricht teilnehmen. Also und die Leitungen etc. Ihr kennt diese ganze Litanei. Bin auch sehr froh. Wir kommen gerade aus Ungarn, haben uns da mit allen Leitern der WDL-Werke getroffen, weil wir gedacht haben, wir müssen denen was Gutes tun. Die haben die letzten anderthalb Jahre versucht, die Arbeit, die uns eigentlich auf dem Herzen liegt, nach vorne zu bringen, ständig neue Pläne gemacht, die wurden wieder über den Haufen geworfen und dann hat was geklappt, da hat was nicht geklappt, dann gab es einen Ausbruch auf der einen Freizeit und dann hat man die Gesundheitsämter im Haus und mit all den anderen Sachen, die dann laufen. Also da ist viel, viel Kraft verloren gegangen. Aber besonders Kraft gelassen haben die Leiter, die ständig versucht haben, natürlich ihre eigenen Mitarbeiter zu motivieren, auch wieder ein neues Konzept zu schreiben und all diese anderen Dinge. Und wenn man das dann so anderthalb Jahre mit einer extra Schippe obendrauf macht, dann macht sich das bemerkbar. Und so haben wir die Leiter eingeladen in ein schönes Hotel oben an der Donau, nördlich von Budapest, und haben versucht, es denen so richtig gut gehen zu lassen. Und denen hat es gut getan. Die haben sich sehr gefreut. Klar haben wir auch biblische Impulse weitergegeben. Das gehört ja zum inneren Wohlergehen auch unbedingt dazu. Aber auch, dass sie eine Pause hatten, mal auftanken konnten, anderen begegnen konnten, die in ähnlichen Situationen wie sie die ganze Zeit da versucht haben, den Ball hochzuhalten. Die Woche danach hatten wir dann gleich einen Kandidatenkurs und wir haben 10 neue Missionare in die Arbeit von WDL aufnehmen können. Nicht so viel wie in den letzten Jahren, aber in der Vorbereitungszeit hat man gemerkt, da ist auch so ein bisschen verloren gegangen, weil man nicht so viele Kontakte nach draußen hatte. Aber 10 neue Missionare. Wir sind inzwischen bei über 400 Missionaren mit WDL in Europa, in 18 Ländern. Und beten, dass Gott Türen öffnet nach Litauen. Da haben wir jetzt ein junges Ehepaar auf der Bibelschule gehabt, die interessieren sich sehr, da in der Richtung die Arbeit wieder neu aufleben zu lassen. Wir waren schon mal in Litauen, andere Länder stehen genauso drauf, Kasachstan, Slowakei, das sind so drei, die wir jetzt gerade im Blick haben. Wir haben aber auch ein Land erstmal vorläufig wieder schließen müssen. Unser Junior, der ist ja nach Dänemark gegangen, den haben wir zurückholen müssen. Weil durch die ganze Corona-Geschichte, Teamleute sind da nicht dazugekommen und in den Gemeinden hat er keine Einladung gekriegt, weil die keine Veranstaltung machen durften. Und das anderthalb Jahre, gut, die haben die Sprache gelernt, die haben versucht, die Kultur zu lernen, Kontakte aufgebaut, aber es ging nicht weiter. Und bevor die dann vor der Wand landen, haben wir gesagt, müssen wir sie zurückholen. Auch das passiert. Ich bin froh, dass inzwischen alle Leute, die ausreisen wollten in bestehende Arbeiten, tatsächlich angekommen sind. Das war auch eine Geschichte. Da sitzen Leute auf gepackten Koffern und wollen in die Mission und können nicht. Wegen der Visumsbestimmungen, wegen der Gesundheitsgeschichte. Was das mit den Familien macht, haben wir uns vorbereitet, Haus verkauft und jetzt ist man natürlich von anderen Dingen abhängig. Also das Leben ist einfach bunt. Und da dazwischen zu sein und zu sehen, dass Gott immer wieder Türen öffnet und hilft und durchträgt, war toll. Klar hat man auch gesehen, dass einige über ihre Grenzen hinausgeprüft wurden. Vielleicht, weil sie es falsch angegangen hatten. Warum auch immer. Wir haben ein paar Leute verloren. Nicht an Covid, aber vielleicht in Folge von Covid-Geschichten, die da so gelaufen sind. In allem können wir echt sagen, Gott ist treu. Und auch wenn wir nicht ganz so viele Leute erreicht haben in den letzten anderthalb Jahren wie in den Jahren vorher, die Arbeit geht weiter. Und wir beten dafür, dass sie größer wird. Dass durch die mehr Missionare, die wir inzwischen sind, noch mehr Leute im Evangelium erreicht werden. Gott ist treu. Darum geht es heute Morgen auch in der Predigt. Bevor ich da aber einsteige, will ich wenigstens noch herzlichen Dank sagen. Für alle, die immer wieder treu die Hände falten, für die Arbeit geben. Das ist für uns immer wieder dieses Zeichen. Da sind Leute, die sich hinter einen stellen, die persönlich daran interessiert sind, wie es mit der Arbeit weitergeht, die uns von Herzen freundschaftlich verbunden sind, die sich mit einspannen in diesen großen Karren von Mission, dass es da weitergeht. Also herzlichen Dank dafür. Gott ist treu. Man schreibt das Jahr 1866. Sind in den USA, in einer kleinen Blockhütte im Staat Kentucky. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Kentucky war. Das ist wie bei uns hinterm Bretterzaun. Nee, dahinter. da wurde der Thomas Obadiah Chisholm geboren. Thomas Obadiah, würden wir sagen. Ne? Die Amis sagen das irgendwie anders. Also Thomas Chisholm. Der hat nie eine Highschool oder einen College besucht. Und was kann aus einem werden? Wer nichts wird, wird. Lehrer. Der ist Lehrer geworden, mit 16. Hat keine höhere Ausbildung genossen, aber ist Lehrer geworden. Grundschullehrer natürlich. Ne? Fünf Jahre später wurde dann sogar zum Mitherausgeber der örtlichen Zeitung, der Franklin Favorite. Im Alter von 27, also war schon 11 Jahre Lehrer, hat dann einen Erweckungsgottesdienst besucht von dem Dr. Morrison und hat verstanden, dass er persönlich gemeint ist. Er hat sein Herz Christus gegeben und hat dann zusätzlich noch als sich fortgebildet und hat dann als methodistischer Pfarrer eine ganze Weile gearbeitet. Hat dann allerdings gemerkt, dass das jenseits dessen war, was er insgesamt hingekriegt hatte, dass es über seine Kraft ging und hat dann später noch als Versicherungsvertreter gearbeitet, hat in Winona Lake in Indiana und in New Jersey gelebt. Also der ist so ein bisschen rumgekommen. Also für seine Zeit damals war das schon ordentlich. Aber er war nie irgendwie bei guter Gesundheit, hatte wenig körperliche Kraft, häufig im Bett, Vielleicht hat er deswegen auch so häufig den Job wechseln müssen, ich weiß nicht. Das kann ich nicht mehr sagen. Im Laufe seines Lebens hat er aber was ganz Spannendes gemacht. Der hat Gedichte geschrieben. 1200 Gedichte sind von ihm überliefert. 1923 hat er eine Reihe von diesen Gedichten nach Chicago geschickt, und zwar ans Moody Bible Institute in Chicago. Die haben nicht nur eine biblische Ausbildung, die haben auch eine musikalische Abteilung. Da kann man also damals richtig schön klassische Kirchenmusik studieren. Und diesen Ausbildungsbereich gibt es sogar heute noch. Und nachdem er das dahin geschickt hat, hat der zuständige Professor da für die Musik auf einer Reise ein paar von seinen Gedichten dann mal gelesen. Und eins von diesen Gedichten, das hat ihn so beeindruckt, so getroffen, dass er das vertont hat. Hat ein Lied draus gemacht. Dann hat er das privat veröffentlicht, ohne zu wissen, dass es später zu einem der beliebtesten Lieder des 20. Jahrhunderts geworden ist. 1954 wurde es erstmal in Europa so richtig bekannt. Warum? Billy Graham war in London und hat da evangelisiert. Und der Musiker George Beverly Shea hat dieses Lied in Großbritannien quasi eingeführt. In der Haringey Arena damals in London. Der Chisholm selber hat später mal auch noch so über sein Leben in einem zeugnishaften Bericht geschrieben: Mein Einkommen war zu keiner Zeit groß, weil ich in früheren Jahren gesundheitlich geschwächt war. Und das hat sich bis jetzt so gehalten. Trotzdem darf ich nicht versäumen, hier die unerschütterliche Treue eines Gottes zu erwähnen, der seine Versprechen hält. Und dass er mir viele wunderbare Beweise seiner Fürsorge gegeben hat, für die ich mit erstaunlicher Dankbarkeit erfüllt bin. Ich liebe diesen Begriff, mit erstaunlicher Dankbarkeit erfüllt. Ich glaube, das sollte eigentlich jeder von uns sagen können. Dass uns Dankbarkeit erfüllt, ist das eine. Aber dass es eine erstaunliche Dankbarkeit ist, dass wir jeden Tag im Grunde genommen wieder neu staunen, was es neu zu danken gibt. Das ist das Lied, das er schrieb, basiert auf dem Text, über den ich heute Morgen predige. Und die meisten von uns werden wahrscheinlich die Worte des Liedes auswendig kennen, vielleicht auch die Verse aus der Bibel. Thomas Chisholm nannte es einfach: Groß ist deine Treue. Und in der deutschen Fassung heißt es: Bleibend ist deine Treue. Die Art und Weise, wie dieses Lied verwendet wurde und vielleicht auch noch heute verwendet wird, hat ab und zu mal etwas Paradoxes an sich. Wir neigen dazu, das in Momenten zu singen, in denen wir Gottes Segen erfahren haben. Wir singen es bei Hochzeiten oder auch am Jahresende, wenn wir zurückblicken und sehen, wie Gottes Hand uns gut geführt hat. Aber dieses beliebte Lied basiert auf einem Text, der in einer der dunkelsten Stunden des Volkes Israel geschrieben wurde. Da hat man nichts von Gottes Treue gesehen. In einer Situation, in der man nur noch jammern und klagen konnte. Darum geht es ja in den Klageliedern von Jeremia. Von Jeremia wurde dieser Text geschrieben, als er inmitten der Asche des zerstörten Jerusalems gesessen hat. Seine Stimmung ist düster, wenn man die Klagelieder von Jeremia liest. Da denkt man, der Kerl, der war depressiv von morgens bis abends. Seine Stimmung ist düster, seine Worte dunkel und teilweise sogar zornig. Sein Tonfall scheint von völliger Verzweiflung geprägt zu sein. Und über weite Strecken in diesem Buch gibt es kein einziges Wort von Hoffnung. Bis wir in Kapitel 3, Vers 22 ankommen bei den Klageliedern. Da beginnt das Licht durchzubrechen in dieser sehr, sehr dunklen Situation. Und ich glaube, das ist eine herausfordernde Ermutigung für uns. Denn es ist eine Sache, bleibend ist deine Treue zu singen, wenn alles gut gelaufen ist. Da kann man zurückschauen und sagen, ja, ist so. Aber es ist was anderes, ist zu singen, wenn der Ehemann vielleicht ankündigt, wegen einer anderen Frau dich zu verlassen. Oder wenn die Tochter ankündigt, dass sie ihren christlichen Glauben an den Nagel hängen will. Oder entführt wird, als Sexsklavin verkauft wird. Wir singen es gerne, wenn eine OP gelungen ist. Wünschen uns das im ERF, Sonntagmorgen, wünscht dir was, oder wie heißt die Sendung, keine Ahnung. Aber singen wir es auch, wenn wir einen geliebten Menschen beerdigen, weil die Krebsbehandlung vielleicht nicht angeschlagen hat. Der Text, den wir hier bei Jeremia lesen, der ist nicht die Antwort auf die großen Rätsel des Lebens. Es geht auch nicht um Lösungen für die hohe Politik oder für die Umstände, mit denen wir täglich konfrontiert sind. Es ist vielmehr ein Text, wo es um Gott selbst geht. Unsere Verse erklären, dass er unsere Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit ist. Er ist das Licht, wenn alles um uns herum dunkel ist. Er ist der Weg, wenn wir keinen Weg finden können. Und er ist der Grund für unser Leben, wenn wir es selber am liebsten aufgeben würden. Dieser Textabschnitt besteht aus 4 Sätzen. Und jeder von diesen 4 Sätzen wirft eigentlich eine wichtige Frage auf, über die ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Die erste Frage ist: Warum vernichtet Gott mich eigentlich nicht? Was für eine Frage. Warum macht Gott mit mir nicht endlich Schluss? Aber so muss sich der Jeremia gefühlt haben. Keine Hoffnung über Jahre, Jahrzehnte. Er sitzt in den Trümmern. Leute sind entweder in die Sklaverei weggeführt worden oder abgeschlachtet worden durch die Feinde. Und er muss da sitzen, er kann nicht sterben, er muss zusehen, wie alles dunkel ist und bleibt und keine Hoffnung da ist. Eine interessante Frage. Viele Leute, die ein großes Unglück überlebt haben, im Gegensatz zu anderen, kämpfen damit. Warum hat es mich nicht getroffen? Warum vernichtet Gott mich nicht? Mal ganz ehrlich, ich glaube, dass jeder von uns näher am Abgrund steht, als wir denken. Es ist ein schmaler Grat zwischen Unglück und Wohlstand, zwischen Freude und Trauer, zwischen Lachen und Tränen, zwischen Leben und Tod. Lass nur ein Auto vor dir ausweichen. Falsch ausweichen. Eine verirrte Kugel 3 Zentimeter tiefer einschlagen. Lass nur das Pferd stolpern, auf dem du gerade reitest. Einen Chip im Flugzeug falsche Signale schicken. Einen Zug aus den Gleisen springen. Einen Blitz zucken oder einen winzig kleinen Virus in dein System, im Körper eindringen. Wenn uns Covid-19 eins gelehrt hat, dann das, dass wir unser Schicksal eigentlich nicht selber in der Hand haben. Wenn ein mikroskopisch kleiner Virus in unsere Lunge eindringt, landen wir vielleicht im Bett, vielleicht im Krankenhaus oder sind auf dem Weg ins Leichenschauhaus. Er kann schon die Geheimnisse des Universums verstehen. Warum bist du heute am Leben und jemand anders ist tot? Warum waren wir schon auf so vielen Beerdigungen von anderen Menschen, aber andere Menschen noch nicht auf unserer eigenen? Warum nicht? Jeremias Antwort in Vers 22 im ersten Satz da: Um der großen Liebe des Herrn willen werden wir nicht vertilgt. Um der großen Liebe des Herrn willen werden wir nicht vertilgt. Warum sind wir noch nicht am Ende? Warum hat Gott mit uns noch nicht Schluss gemacht? Ich meine, Gott könnte das. Und wenn man nach Gerechtigkeit geht, sollte er das ja eigentlich auch. könnte es, weil er Gott ist und er sollte es tun, weil wir so große Schuld auf uns laden. Und warum tut das nicht? Jeremia sagt wegen seiner großen Liebe. Das hebräische Wort, was hier steht, hat eine ganz große, eine reiche Bedeutung. Das heißt Chesed. Das ist ein Wort, das bedeutet eigentlich treue Liebe. Liebe, die sich verschworen hat zu lieben. Eine treue Liebe, die nicht nachlässt, die nicht von Gefühlen abhängig ist, sondern von einer Willensentscheidung Gottes und von einer öffentlichen Willenserklärung Gottes dazu begleitet. Gott liebt uns, weil er es versprochen hat, uns zu lieben, und nichts kann ihn davon abbringen, sein Versprechen zu brechen. Vielleicht hilft uns das, eine Perspektive einzunehmen, die vielleicht auf den ersten Blick banal ist. So schlimm die Dinge auch sind, ohne Gott wären sie viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Ist offensichtlich auf der einen Seite, aber vielleicht müssen wir es nochmal neu hören. Neu hören, um aus unserer oberflächlichen Undankbarkeit mal rauszukommen. Wenn es Gott nicht gäbe, egal wie schlecht die Dinge in deinem Leben gerade sind, wären sie ohne Gott noch viel, viel schlimmer. Ich glaube, dass wir dazu neigen, das zu vergessen. Denn viele von uns, ich merke es bei mir selber an einigen Stellen, gehen einfach mit diesem Gefühl der Berechtigung durchs Leben, das habe ich mir verdient. Ich bin doch Gott treu, ich laufe doch mit ihm, ich mache meine stille Zeit oder ich gebe so und so viel für die Gemeinde, für die Mission. Ich verdiene das, das steht mir zu. Manchmal zieht das sogar sich in unseren Gebeten durch, dass wir dahinter stehen, ich war so gut, jetzt ist Gott mir was schuldig. Wie wenig wir doch von Gottes Gnade verstehen. Ich habe von einem Pastor gelesen, bei dem Anfang 30 war, Krebs diagnostiziert wurde. Die Ärzte haben sich schwer um ihn bemüht, Familienvater, da legt man nochmal extra eine Schippe drauf, aber die konnten nichts für ihn tun. Der Krebs ließ sich nicht eindämmen. Dann haben sie ihn irgendwann nach Hause geschickt und haben ihm gesagt, verbring die verbleibenden Monate mit deiner Familie, kannst so lange predigen, wie du denkst, dass du dich dazu in der Lage fühlst. Und dann hat der Pastor mit Anfang 30 versucht, seine Perspektiven von Gott gerade rücken zu lassen. Hat zuerst in der ersten Predigt nach der Behandlung über Römer 5, Vers 8 gesprochen. Als wir noch Sünder waren, starb Christus für uns. Über den Vers hat er schon vorher häufiger gepredigt, aber das ist immer für andere gepredigt, die noch keine Christen waren. Und hat mal gemerkt, nee, da steckt auch was für mich ganz persönlich drin. Nämlich dieses Wort noch. Das ist eine ernüchternde Sache, wenn man weiß, dass man jung sterben wird. Denn, mal ganz ehrlich, damit rechnet niemand. Das hat niemand in seinem Lebensplan drin. Der Pastor sagte, er habe immer gedacht, er hätte noch 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre zu leben. Und für ihn hätte das bedeutet, ich habe noch genügend Zeit, genug Jahre, meine schlechten Gewohnheiten abzulegen. Zerbrochene Beziehungen zu heilen. Und in seinem Leben mit Gott einfach Wachstum reinzukriegen. Aber jetzt hat er nicht mehr genug Zeit. Und diese Wahrheit, die machte sich Platz in seinem Denken, in seinem Herzen. Er würde nicht genug Zeit haben, gesund zu werden, würde Gott mit allen seinen Fehlern und Schwächen gegenübertreten müssen, mit den schlechten Angewohnheiten, die er immer noch hatte, und auch mit einigen Beziehungen, die er nicht in der Lage war, auf die Reihe zu kriegen. Die Zeit war nicht auf seiner Seite. Er sagte zwar, dass er keine Angst vor dem Tod hat, auf der anderen Seite ist er noch nicht bereit zu sterben. Was hat er aus dieser Tortur gelernt? Sein wichtigstes Ding, was er gesagt hat, ist, dass er gelernt hat, dass er sich auf Gottes Gnade verlassen muss. an dieser Stelle kommt dieses Wörtchen, dieses kleine Wörtchen noch ins Spiel. Er würde noch als Sünder in die Ewigkeit gehen. Seine einzige Hoffnung auf dem Himmel bestand eben nicht in dem, was wir unter Heiligung verstehen, dass er noch entsprechend christlicher sich verhalten würde oder in geistlichem Wachstum. Und zum ersten Mal in seinem Leben hat ihn das so richtig getroffen, was Gnade eigentlich wirklich heißt. Nicht nur theoretisch. Wir wissen, wir kriegen das, was wir nicht verdient haben. Also nicht nur theoretisch, sondern praktisch, vollständig. Wenn Gottes Gnade nicht ausreichen würde, dann bin ich in Schwierigkeiten. Denn es gab einfach nicht genug Zeit für eine Selbstverbesserung dahin, dass er meinte, er würde so halbwegs den Standard erreichen. Was ist unsere Hoffnung? Deine ganz persönliche Hoffnung, wenn du in seiner Situation gewesen wärst. Unsere Hoffnung liegt, glaube ich, in der Tatsache, dass Gottes Gnade uns erreicht, während wir noch Sünder sind. Uns als Sünder rettet, uns bewahrt, auch wenn wir versagen. Und wenn wir sterben, nimmt uns dieselbe Gnade mit auf den Weg in den Himmel. Ohne Gnade geht nichts. Wir brauchen die hundertprozentige Gnade Gottes. Das steckt drin, wenn Paulus von der Kraft des Evangeliums spricht. Dass die Vergebung da ist für die Vergangenheit, für die Gegenwart, für die Zukunft. Ganz egal was. In vielerlei Hinsicht ist aber genau diese Lehre von der Gnade Gottes eine der am schwersten zu fassenden, schwersten zu glaubenden. Ich meine, im Kopf ja, aber in der Praxis nein. Viele von uns machen es immer noch daran fest, ich muss jetzt, wo ich Christ bin, doch ein bisschen heiliger werden. Da hat Gott was in mir angefangen und wenn ich das nicht tue, dann bin ich schuldig und dann, ja was dann? Bemühe ich mich umso mehr. Auch wenn wir sagen, wir lehnen Werksgerechtigkeit ab, dass wir durch Werke in den Himmel kommen, leben wir in der Praxis häufig trotzdem genauso. Weil wir meinen, wir könnten uns wie Münchhausen am eigenen Schopf aus diesem Schlamassel rausziehen. Anstatt uns 100% ganz und nur allein auf Gnade zu verlassen. Wie viel Werksgerechtigkeit steckt noch in mir? In dir? Eines Tages kam der C.S. Lewis an einer Gruppe von Studenten vorbei. Die haben diskutiert, welches Merkmal des Christentums denn das am meisten hervorstechende war, was das Christentum von den anderen Religionen unterscheidet. Und er hat sich das nur kurz angehört und dann geantwortet, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Gnade, natürlich. Und ist weitergegangen. Ich glaube, da steckt viel drin. Er hat recht. Die Frage ist, und damit müssen wir tatsächlich selber kämpfen, was will ich? Will ich Gnade oder will ich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit für den anderen. Jeder kriegt das, was er verdient. Und erst recht der oder die. Aber am liebsten Gnade für mich. Nur, wir merken, wenn wir das dem anderen wünschen, denken wir, wir haben es ja eigentlich auch verdient. Und da kommt so ein bisschen von hinten rum dieser Bumerang bei uns selber rein. Ich meine, wenn du Gerechtigkeit willst, kannst du es bekommen und wirst es bereuen. Denn wenn Gott wirklich gerecht mit dir, mit mir umgeht, dann gute Nacht um 6 oder vielleicht schon um 4. Aber wenn du Gnade willst, dann kannst du sie haben. Nur verdient haben wir sie überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist der großen Liebe Gottes zu verdanken, dass wir noch nicht vernichtet sind. Der großen Liebe, der treuen Liebe, der Gnade Gottes zu verdanken, dass wir noch leben dürfen. Dass Gott uns nicht für unsere Fehler mehr zur Verantwortung zieht, so wie der Ewige das eben gebetet hat. Denn wenn es darum geht, dass in 2 Wochen da keine Lichtträger durch die Tür reinkommen. Wer hat das so formuliert? Weiß gar nicht, was? Nee, was? Du das? Keine Ahnung. Du warst das. Genau. Meine, die Leute, die heute Morgen da raus reingekommen sind, sind auch nicht alle so Lichtträger. Bei mir angefangen. Ohne Gottes Licht in meinem Leben klein machen zu wollen. Aber ich verdunkel das ganz schön. Ja. Gut, so viel mal zur ersten Frage. Warum macht Gott mit mir nicht einfach Schluss? Zweite Frage, zum zweiten Satz. Woher weiß ich denn eigentlich, dass das auch in der Zukunft so sein wird? Dass Gott mich weiter lieben wird? Jeremia sagt, denn seine Barmherzigkeit währt ewig. Der beste Satz von diesem kleinen Teil ist, glaube ich, seine Barmherzigkeit. Das Wort Barmherzigkeit, das gefällt mir. Ich weiß nicht, das kommt im Deutschen gar nicht so durch, aber das steht eigentlich im Plural da. Kann es Barmherzigkeit im Plural geben? Kann es Gnade im Plural geben? Nee, das ist doch ein feststehender Begriff. Barmherzigkeiten? Barmherzigkeit ist ein feststehender Begriff. Der Duden kennt es nicht im Plural. Also wenn das bei dir in deiner Textverarbeitung eingibst, dann kann es sein, dass du dein Wörterbuch da entsprechend erweitern musst, damit es dann nicht immer rot unterstrichen ist. Gottes Barmherzigkeit ist Plural im Hebräischen. Im Neuen Testament lesen wir das an einigen anderen Stellen. Es rollt die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, rollt quasi in Wellen vom Himmel auf uns herab. Jakobus 4, Vers 6, wie heißt es da? Er gibt uns mehr Gnade. Nicht nur Gnade, sondern nochmal mehr Gnade. Oder Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Das ist das hervorstechende Wesensmerkmal Gottes. Er ist zwar gleichzeitig der gerechte Gott, aber uns gegenüber zeigt er sich als der gnädige Gott. Viele von uns haben den Sinn für Dankbarkeit für unsere Segnungen eigentlich auch verloren. Gilt besonders für die einfachen Segnungen, die wir so jeden Tag erhalten. Den notorischen Griesgram, der eine eigene Fernsehsendung hat, der sagt es ganz platt, die meiste Zeit des Lebens passiert nichts Besonderes. Und klar, wenn man herumsitzt und davon träumt, im Lotto zu gewinnen oder darauf hofft, dass die Liebe deines Lebens endlich anruft oder wenn du dich fragst, wann endlich die Scouts von Borussia Dortmund oder FC Barcelona oder vielleicht auch FC Bayern anrufen, sich bei dem, oh nee, Mönchengladbach war das, ne? Auch nicht, Dortmund. Frankfurt, noch schlimmer. Oh, Entschuldigung. Aber wenn du dich die ganze Zeit wartest und fragst, wann rufen die denn endlich an, dann wirst du die meiste Zeit deines Lebens damit verbringen, auf Dinge zu warten, die gar nicht passieren werden. Und du verlierst den Blick, die Weite, das offene Herz für all die kleinen und großen Segnungen, die Gott dir tagtäglich gibt. In der Zwischenzeit wird morgen die Sonne aufgehen und du nimmst das einfach hin. Ist halt so. Ein Freund wird dich grüßen und du denkst dir nichts. Ist egal. Deine Kinder werden kichern und du hast kein Lächeln für sie übrig, weil deine Gedanken irgendwo anders sind. Frankfurt. Die Rosen werden blühen. Weißer Schnee den Vorgarten bedecken. Was ganz anderes. Dein Mann wird dir anbieten, dir den Rücken zu massieren. Der Chor wird dein Lieblingslied singen. Und weil es irgendwie doch gewöhnlich ist, du es schon mal gesehen hast, dich daran gewöhnt hast, davon gehört hast, es selber getan hast, und weil du deine Gedanken, deine Träume auf irgendwas in der Zukunft fixierst, verpasst du all die kleinen und großen Dinge, die der Alltag eigentlich beinhaltet. Hast keine Augen mehr dafür, hast kein Empfinden mehr dafür, keine Dankbarkeit für die Riesengeschenke, die teilweise dahinter stehen. Nimmst alles als selbstverständlich. Wie gesegnet sind wir doch jetzt schon. Und wie leicht ist es zu vergessen, was Gott für uns getan hat, heute für uns tut und in der Zukunft für uns tun wird. Wir gewöhnen uns viel zu schnell an solche Sachen. Ein gut aussehendes junges Paar hat mal einen Pastor besucht, der sie nicht kannte und auch über das Problem, mit dem sie am Kämpfen waren, nicht so viel wusste. Bei einigen Gesprächen lag das aber ziemlich auf dem Tisch. Es war ein echtes Problem, aber war nicht das Ende der Welt. Mit etwas Gnade und Geduld konnte es gelöst oder zumindest umschifft werden. Der Pastor hat dann den Ehemann angeschaut und hat gesehen, dass in seinem Gesicht geschrieben stand, dass das, was er sagte, nicht stimmt. Er sagte, damit kann ich leben, finde ich in Ordnung. Aber sein Gesicht sagte was völlig anderes. Das ist nämlich nicht in Ordnung. Das ist nicht gut. Und der Pastor sprach dann weiter mit ihnen. Manche Dinge in ihrer Ehe liefen nicht perfekt. Er war nicht glücklich. Und irgendwann kam raus, dass er tatsächlich von Krebs geheilt worden war. Und an diesem Punkt hat der Pastor dann was gemacht, was er in seiner ganzen Seelsorgegeschichte noch nie gemacht hat bis zu diesem Punkt. Stand auf, sah über seinen Schreibtisch hinweg, hat seine Stimme richtig aufgedreht und eigentlich lauter als nötig den Ehemann zurechtgestutzt. Ich verbringe meinen Tag damit, mit Kranken, mit Sterbenden zu sprechen. Ich begrabe jedes Jahr Menschen, die an Krebs sterben. Sehen Sie sich selbst an. Sie haben eine reizende Frau, eine gute Ehe, wunderbare Kinder, einen guten Job, eine große Zukunft vor sich. Sind sogar von Krebs geheilt worden. Die Hälfte der Menschen in meiner Gemeinde hat entweder Krebs oder kennt jemanden, der Krebs hat, und sie beten für die Heilung eines geliebten Menschen. Sie aber gehören zu den Glücklichen. Sie haben es geschafft und sie sind jetzt unglücklich, weil nicht alles perfekt ist. Sie sollten jeden Morgen auf den Knien liegen und Gott danken für die vielen Segnungen, die sie in ihrem Leben haben. Gott war so gut zu ihnen, dass sie sich nie wieder beschweren sollten. Ich glaube, er hat recht. Wie gesegnet wir eigentlich schon sind. Wenn wir nur unsere Augen dafür öffnen würden, dann würden die Probleme, die wir tatsächlich haben, im Verhältnis ganz anders aussehen. Wir würden dankbarer werden und Leute würden gerne bei uns zu Besuch kommen, weil sie von unserer Dankbarkeit angesteckt werden. Kennt ihr solche Leute, die man im Krankenhaus besucht, denen es saudreckig geht und du gehst nach Hause und bist beschämt von deren Dankbarkeit und Fröhlichkeit, die sie in Jesus haben? Wenn wir nur unsere Augen dafür öffnen würden, zu sehen, was Gott für uns schon getan hat, seine Barmherzigkeit hört nie auf. Ganz egal, was kommt. Der dritte Satz ist auch so eine typische Frage. Wann wird Gott endlich mir das geben, was ich brauche? Wir haben den Eindruck, da ist irgendwie so eine Lücke in unserem Leben oder da ist ein Bedarf und wir ringen mit Gott und beten dafür, beten ernsthaft dafür. Andere Leute beten mit dafür und Gott tut nichts. Und da sagt Jeremia, diese Gnadenerweise, die Barmherzigkeiten sind jeden Morgen neu. Ich glaube, das ist ein Wort der Hoffnung. Wort der Hoffnung für ängstliche Gläubige. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Diese Erfahrung wird, glaube ich, am besten verdeutlicht durch die Geschichte des Volkes Israel in der Wüste. Ne? 2. Mose 16 ist diese Geschichte, wo sie am Sinai sind, haben das Rote Meer gerade durchquert und nach diesem großen Wunder, dass sie vor dem Heer der Ägypter bewahrt worden sind, durch so einen breiten Korridor mit Wassermauern rechts und links da durchgekommen sind, trockenen Fußes, haben sie keine Erinnerung mehr daran, sondern beginnen zu murren. Mitten in der Wüste machen sie Mose schwere Vorwürfe. Warum hast du uns hierher gebracht? In Ägypten hatten wir wenigstens was zu essen. Wen interessieren schon diese Wunder, die wir gestern erlebt haben? Uns geht's ums Heute. Wir werden verhungern. Dann ging Mose zu Gott und sagte, Gott, ich habe Ärger mit deinem Volk. Deinem Volk, die Leute, die du mir anvertraut hast. Okay. Und Gott sagt, sag ihnen, sie sollen sich bereit machen, denn ich werde sie mit Nahrung versorgen. Gott wusste doch schon längst, dass die Hunger haben würden. Aber warum müssen die meckern und jammern und murren? Können einfach nur fragen. drum bitten. Also schickte der Herr den Kindern Israel Manna und Wachteln. Wachteln flogen in der Nacht ein. 4. Mose 11, 31 steht ein interessanter Hinweis dazu. Da heißt es, dass die Vögel in allen Richtungen 3 Fuß hoch auf dem Boden lagen. So hoch. Musst du nur hingehen und sie einsammeln. Morgen fanden die Juden Tau auf dem Boden. Als der Tau verschwand, fanden sie Oblaten, die wie Kekse mit Honig schmeckten. Manna. Anweisung Gottes war klar, geht raus, holt so viel, wie ihr für euch und eure Familien braucht. Aber nehmt nicht mehr, als ihr braucht. Warum? Weil wenn du mehr holst, als du brauchst, wird es verfaulen und die Maden werden es befallen. Dein Manna wird kaputt gehen. Und jeder, der versuchte, zusätzlich Manna zu horten, endete mit so einem wurmbefallenen, verrottenden Durcheinander. Was das für die Israeliten damals und auch für uns heute eigentlich bedeutet, wir müssen nie von den Segnungen von gestern leben. Gott hat auch heute Segnungen für uns vorbereitet. Es ist wichtig, die Segnungen der Vergangenheit zu kennen und Gott dafür zu danken. Aber wir müssen nicht im Gestern stehen bleiben. Wir dürfen heute neue Segnungen von Gott erwarten. Aber dazu ist wichtig, dass wir die Augen dafür aufmachen. Lernen, das zu sehen. Eine zweite Sache vielleicht, Gottes Segen kommt nie zu früh. Wir müssen ein bisschen Geduld lernen, aber er kommt auch nie zu spät, der Segen Gottes. Die Gnadengaben von heute sind für die Lasten von heute. Die Barmherzigkeit, die Gott uns morgen geben wird, wird für die Probleme von morgen sein. Wie gehen wir damit um? Im Juli 45, kurz nachdem Großbritannien zum Sieg im Zweiten Weltkrieg durch Winston Churchill geführt wurde, hat er aber einen persönlich ziemlich schockierenden Rückschlag erlebt. Denn da gab es Wahlen in England. Und wie das mit Wahlen manchmal so ist, haben wir jetzt auch erlebt, da erleidet eine Partei eine Niederlage. Und das hat dann persönliche Konsequenzen. So auch eben für ihn als Premierminister. Da ging die Zeit zu Ende. Seine Frau Clementine, über die wird einiges spekuliert, aus welchen Motiven sie das gesagt haben, aber das ist eine zweite Frage, hat aber trotzdem versucht, ihn so ein bisschen aufzubauen und ihn zu trösten und hat gesagt, hey, vielleicht ist diese Niederlage, die du da erlebt hast, in Wirklichkeit ein Segen. Und dann hat er geantwortet, wenn das ein Segen war, dann ist er sehr gut getarnt. Vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen tiefer graben, um Segen zu entdecken für die Niederlagen, die da bei uns laufen. Ich glaube, viele von uns empfinden zweifelsohne dieses selbe Gefühl in Bezug auf eigene Probleme, die wir haben. Wir sehen den Ärger und wo ist der Segen? Wir alle fragen uns, was morgen passieren wird. Wird die Gesundheit halten? Werden wir vielleicht einen Herzinfarkt, Schlaganfall erleiden? Im Pflegeheim enden? Krankenhaus dahin vegetieren? Was ist mit unseren Kindern? Werden sie ihr Vertrauen auf Gott setzen? Was ist, wenn ihnen was zustößt? Wer wird sich im Alter um mich kümmern? Singles mögen sich fragen, ob sie jemals heiraten werden. Verheiratete Paare sehen sich die vielen Scheidungen an und fragen sich, ob sie es schaffen werden, beieinander zu bleiben. Man macht sich Gedanken über den eigenen Beruf, die eigene Arbeitsstelle, Arbeitsplatz. Und man fragt sich, wo werden wir in 5 Jahren sein? In 10 Jahren? Eine der Lektionen von Klagelieder 3, Vers 23 ist, Gottes Barmherzigkeit kommt Tag für Tag. Sie kommt, wenn wir sie brauchen. Nicht früher, aber auch nicht später. Wenn wir mehr bräuchten, würde es mehr geben. Wenn wir was anderes brauchen, dann würde Gott uns was anderes geben. Nichts, was wir wirklich brauchen, wird Gott uns jemals vorenthalten. Jakobus 1 ist das sehr, sehr deutlich. Vielleicht hilft es, wenn wir mal die Probleme, denen wir heute begegnen, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Dran kratzen, dahinter schauen. Und vielleicht entdecken wir in den Problemen, die wir heute haben, die gut verborgene Barmherzigkeit Gottes für heute. Die letzte Frage bezieht sich auf das, was in der Zukunft sein wird. Was ist meine Hoffnung für die Zukunft? Und da sagt Jeremia, groß ist deine Treue. Genau das ist dieser Satz, der den Thomas Chisholm dazu gebracht hat, dieses Lied zu schreiben oder dieses Gedicht zu schreiben, das dann zu einem Lieblingslied für viele wurde, das auf vielen Kontinenten, bei der Antarktis weiß ich es nicht, aber sonst so ziemlich auf allen Kontinenten gesungen wird und für viele ein Lieblingslied ist. Ich glaube, hier ist eine einfache Möglichkeit, wenn wir dieses Lied nehmen und die Wahrheit mal in den Mittelpunkt stellen, wenn wir das mit anderen Dingen vergleichen. Groß ist unsere Wankelmut und groß ist Gottes Treue. Wir werden müde, aber unser Gott nicht. Wir mögen aufgeben, aber Gott wird niemals aufgeben. Wir können wankelmütig sein, aber unser Gott nicht. Vielleicht versagen wir 1000 Mal oder noch viel mehr. Aber unser Gott kann nicht versagen. Nicht ein einziges Mal. Er ist treu. Jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Das ist eine WDL-Geschichte. In der internationalen Arbeit, die fing 1940 an. Jack Watson als Evangelist in der Stadt New York und hatte so einen kleinen ein Kompagnon, einen jüngeren Kompagnon, der war damals 17, mit an seine Seite genommen, Harry Bolbeck, Musiker. Der konnte Klavier spielen, Orgel spielen, hat im Laufe seines Lebens Musicals geschrieben, wie Alex und Gregor das bei WDL hier in Deutschland machen. Und die sind in der Anfangszeit natürlich auch bei vielen größeren Evangelisten und Pastoren zu Besuch gewesen. Einfach um sich auszutauschen, zu lernen voneinander. Und dann sind sie auch mal in Chicago gewesen, in der Moody Memorial Church, dieser ganz großen, bekannten Gemeinde. Und der damalige Pastor war der H.A. Ironside, Harry Ironside. Der Harry erzählte, bis sie zu ihm in sein Büro kamen, sind sie durch seine Bibliothek, und das müssen so ziemlich verwinkelte Gänge und enge, schmale Sachen gewesen sein, waren schwer beeindruckt. Aber irgendwann sind sie dann bei ihm drin gelandet. Und dann haben sie mit ihm gesprochen, so über die Arbeit. Und dann wollte der Dr. Ironside von Jack Watson gerade heraus wissen, hey, sag mal, wie viel Geld braucht ihr eigentlich pro Woche für die Arbeit von Word of Life? Und Jack, der wusste da die Antwort, der war drauf, $3,000 brauchen wir. Das war 40er Jahre, das war damals viel Geld. Heute ist es ein bisschen mehr. Daraufhin meinte H.R. Ironside, hey, das ist wirklich viel. Was würde eigentlich passieren, wenn ihr das Geld nicht bekommt? Und Jack sagt dann so ganz stumpf heraus, ich glaube, die würden mich ins Gefängnis stecken. Und dann sagte der Dr. Ironside, darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Gott hat noch nie jemanden im Stich gelassen und du bist nicht wichtig genug, dass er bei dir eine Ausnahme macht. Die 4 Fragen zu unserem Text. Warum vernichtet Gott mich eigentlich nicht? Wegen der großen Liebe des Herrn werden wir nicht vernichtet. Woher weiß ich, dass Gott mich auch weiterhin lieben wird? Seine Barmherzigkeiten wären ewig. Wann wird Gott mir geben, was ich brauche? Seine Gnade, seine Barmherzigkeit sind jeden Morgen neu. Es ist immer genug da für jeden Tag. Und was ist meine Hoffnung für die Zukunft? Groß ist deine Treue. Gott steht zu dem, was er versprochen hat. Vielleicht zum Schluss noch ein Satz von C.S. Lewis. Wer Gott und viele andere Dinge hat, hat nicht mehr als der, der Gott allein hat. Sage ich nochmal. Wer Gott und viele andere Dinge hat, hat nicht mehr als der, der Gott allein hat. Und die meisten von uns, alle, haben viele Dinge. Haben Geld, Sicherheit, Freunde, Familie. Aber hast du Gott in deinem Leben so, dass du dich allein auf ihn verlässt? Wenn ja, dann sind die vielen anderen Dinge auch einsortiert, sind nicht mehr so wichtig, bestimmen deine Gefühlslage nicht mehr. Wenn du Gott hast, wenn du Jesus kennst, dann hast du genug. Und Gott ist treu. Wir können ihm heute vertrauen und wir können ihm morgen vertrauen. Wir brauchen keine Angst haben über dem, was morgen kommt. Wir können ihm auch dann vertrauen, wenn es auf unseren letzten Atemzug zugeht. Gott ist treu. Seine Gnade trägt durch. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, das macht unserem Herzen Mut, diese Zusage, dass du der treue Gott bist, dessen Wesen uns gegenüber Barmherzigkeit ist, dessen Gnade unendlich ist. Danke, dass du uns jeden Tag gibst, was wir brauchen. Hilf uns mit offenen Augen, das wahrzunehmen, dir Danke zu sagen, für andere in unserer Dankbarkeit ansteckend zu werden. Lass mein Herz, mein Leben, unser Leben von dieser erstaunlichen Dankbarkeit durchzogen sein, sodass wir von Herzen sagen können, deine Treue und deine Liebe ist groß. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir aus deiner Gnade heraus leben dürfen. Amen.